SRF 1.
Uhr, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Der Bundesrat hat entschieden, die Schweiz übernimmt das schärfere Waffenrecht der EU. Was das für die Dienstwaffe daheim und die Sportschützen heißt, sagen wir gleich. Dann Check. Die Bundesanwaltschaft hat im Zusammenhang mit der Korruption bei der FIFA ein erstes Strafverfahren abgeschlossen. Mit den Büchern kommt das Leben wieder, wie Ali Ghani die Bibliothek der Universität von Mosul wieder aufbaut. Buch für Buch für Buch. Und um 13 Uhr in Zürich bekommt der Finanzplatz Schweiz ein Museum. Wer hat auf ein solches Museum gewartet und wie stellt man Finanzen aus? Tagesgespräch um 1. Rendezvous mit Simon Loy. Schön, dass Sie da sind. Es war eine Reaktion auf die Terroranschläge in Paris. Die EU beschloss strengere Regeln für Waffen. Diese betreffen auch die Schweiz, weil die Schweiz zum Schengen-Raum gehört. Die Schützenvereine fürchten sich vor diesen neuen Regeln, fürchten um Schweizer Traditionen. Heute hat der Bundesrat beschlossen, wie er die EU-Regeln in der Schweiz umsetzen will. Die Waffenfreunde bleiben unzufrieden. Aus dem Bundeshaus Cordin Vinzenz.
Eines war seit längerem klar: Der Schweizer Soldat darf seine Armeewaffe auch in Zukunft grundsätzlich zu Hause aufbewahren. Das widerspricht zwar auch der Stoßrichtung der neuen EU-Waffenpolitik, aber die Schweiz konnte hier eine Ausnahmeregelung aushandeln, die dieser Schweizer Eigenheit Rechnung trägt. Aber um eine Einschränkung kommt die Schweiz nicht herum. Sie betrifft jene, die nach dem letzten Dienstag ihre Waffe mit nach Hause nehmen wollen. Das erklärt Lulzana Musliu, Sprecherin beim FEDPOL, dem Bundesamt für Polizei.
Wer die Armeewaffe künftig mit dem Magazin übernehmen will, muss das für das sportliche Schießen nützen und damit auch Mitglied in einem Schützenverein sein und auch regelmäßig zur Übung schießen gehen.
Und genau das stört die Schützen, diese Zwangsmitgliedschaft, wie sie sagen. Das widerspreche der Schweizer Tradition einem freiheitlichen Waffenrecht und stelle die Schützen unter Generalverdacht, sagt Fred Hofer. Er ist Jurist bei der Waffenlobbyorganisation ProTel.
Es muss reichen, dass jemand nicht vorbestraft ist und auch sonst keine Bedenken bestehen, ihm eine Waffe zu überlassen.
Und dieser Vereinszwang, der verstoße auch gegen die Bundesverfassung. Dort werde so ein Vereinszwang ausdrücklich verboten. Darum bleibt ProTel, aber auch die Schützenverbände dabei. Sie werden diese Umsetzung so nicht hinnehmen.
Das Referendum ist beschlossene Sache,
sagt Friedhofer von ProTel. Und die Waffenfreunde und die Schützen, die sind durchaus eine Macht im Land. Allein der Schweizerische Schießsportverband hat 133'000 Mitglieder und für ein Referendum reichen 50'000 Unterschriften. Ein Nein zum verschärften Waffengesetz würde aber die Schweiz als Mitglied des Schengen-Abkommens über die Grenzkontrollen im europäischen Raum in Probleme bringen. Es drohte der Schweiz im Extremfall der Ausschluss aus dem Schengen-Raum und das hätte unangenehme Folgen, sagt Lulzana Musliu vom Bundesamt für Polizei.
Klar ist, für die Polizei, für FEDPOL ist das Schengener Abkommen sehr wichtig. Gerade das Fahndungssystem, das Schengener Informationssystem ist aus unserem polizeilichen Alltag nicht wegzudenken. Ohne Schengen sind wir eigentlich blind.
So weit ist es allerdings noch nicht. 2 Jahre hat die Schweiz noch Zeit, diese EU-Richtlinie umzusetzen. Erst wenn das Parlament die Änderungen beschlossen hat, können die Schützen und Waffenfreunde mit dem Unterschriftensammeln beginnen.
Und von Cordin Vinzenz im Bundeshaus direkt weiter zu Andrea Abbühl im Nachrichtenstudio. Die Nachrichtenübersicht hat sie bei sich und da geht es zuerst um Komplementärmedizin.
Schweizer Krankenkassen müssen verschiedene alternative Behandlungsmethoden weiterhin bezahlen. Eine entsprechende Verordnung tritt auf den 1. August in Kraft. Seit 5 Jahren gilt, dass ärztliche Leistungen der anthroposophischen und traditionellen chinesischen Medizin, der Homöopathie und der Phytotherapie durch die Grundversicherung abgedeckt sind. Die Regelung war 2012 befristet eingeführt worden, nun gilt sie definitiv. Die Krankenkassen kritisieren, dass sie alternative Behandlungsmethoden übernehmen müssen, obwohl deren Wirksamkeit wissenschaftlich nicht erwiesen sei. Die SBB verzichtet bis auf Weiteres darauf, den Fahrdienstvermittler Uber in ihre Reiseplaner-App zu integrieren. Es gebe offene Fragen, begründete ein SBB-Sprecher den Entscheid. Solange diese nicht geklärt seien, verzichte man auf eine Zusammenarbeit mit Uber. Die Reiseplaner-App errechnet verschiedene Verkehrswege von A nach B und berücksichtigt dabei öffentliche und private Verkehrsanbieter. Kritisiert worden war die geplante Zusammenarbeit von SBB und Uber vor allem von den Gewerkschaften. Sie argumentierten, Uber verweigere seinen Angestellten die Sozialversicherungsbeiträge und fördere die Schwarzarbeit. Uber hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Der Justizvollzug im Kanton Zürich funktioniert korrekt. Zu diesem Schluss kommt die Geschäftsprüfungskommission des Kantonsrats. Sie untersuchte den Justizvollzug, da dieser nach einem Tötungsdelikt im Juni 2016 kritisiert worden war. Damals war im Zürcher Seefeld ein 42-jähriger Mann erstochen worden. Mutmaßlicher Täter war ein 23-Jähriger, der nach seinem Hafturlaub nicht mehr in das Gefängnis Pöschwies zurückgekehrt war. Auch wenn alles korrekt ablaufe, sei nie ganz auszuschließen, dass ein Gefangener im Urlaub ein Verbrechen begehe, schreibt die Kommission. Es handle sich um einen sehr seltenen Einzelfall. Die Swisscom kann in Irlach am Bielersee einen 18 Meter hohen Mobilfunkmast bauen. Das Bundesgericht hat eine Beschwerde von Anwohnern abgewiesen. Ein Gutachten der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission habe ergeben, dass der Mast das Ortsbild nur leicht beeinträchtigen werde, argumentiert das Bundesgericht. Eine gute Mobilfunkversorgung sei höher zu gewichten. Die Beschwerde der Anwohner war zuvor bereits vom bernischen Verwaltungsgericht abgewiesen worden. Der Mobilfunkmast wird außerhalb des historischen Dorfkerns gebaut. Der Aktienkurs des neuen Schweizer Pharmaunternehmens Idorsia ist kurz nach Börseneintritt gestiegen von 10 auf 11 Franken. Die Firma ist damit rund 1,2 Milliarden Franken wert. Idorsia wurde vom Basler Biotech-Unternehmen Actelion ausgegliedert. Das hatte die EU-Wettbewerbskommission verlangt, damit Actelion vom US-Konzern Johnson & Johnson übernommen werden konnte. Millionen Einwanderer in den USA sind von der Abschiebung bedroht. US-Präsident Donald Trump annulliert ein Dekret seines Vorgängers Barack Obama, das Einwanderer ohne gültige Papiere vor der Abschiebung schützen wollte. Wie das Ministerium für Innere Sicherheit mitteilte, werden Menschen, die illegal in die USA eingewandert und dort Eltern geworden sind, nicht mehr geduldet, auch wenn ihre Kinder die US-Staatsbürgerschaft haben. Obamas Dekret sollte dazu beitragen, Familien nicht auseinanderzureißen. Allerdings war es nie in Kraft getreten, weil 26 Bundesstaaten juristisch dagegen vorgingen. Zu dem Anschlag auf eine Moschee in der afghanischen Hauptstadt Kabul mit mindestens 6 Toten hat sich der IS bekannt. Das vermeldete AMAK, die Propagandaabteilung der Terrororganisation. Bei dem Selbstmordattentat auf die schiitische Moschee waren gestern neben den 2 Attentätern 3 Zivilisten und ein Polizist getötet worden. Das Wetter. Am Nachmittag scheint je nach Region länger die Sonne. Morgen ist es zeitweise sonnig. Im westlichen Mittelland bleibt es mit zügiger Brise oft sogar wolkenlos. Die Temperatur erreicht rund 25 Grad. Im Süden ist es mit Nordföhn meist sonnig und wird 32 Grad heiß.
Der Korruptionssumpf beim Weltfußballverband FIFA hat riesige Ausmaße. Dutzende Beschuldigte, Deliktsummen in der Höhe von mehreren 100 Millionen Franken. Jetzt gibt es die erste Verurteilung in der Schweiz. Ein ehemaliger Mitarbeiter von 2 Schweizer Banken soll Bestechungsgeld verschoben haben. Dominik Meyer.
Der Ex-Banker war ein Mittelsmann. Über 25 Millionen Dollar an Bestechungsgeldern hat er offenbar weitergeleitet. Zuerst als Mitarbeiter der Credit Suisse, später als Angestellter der Privatbank Julius Baer. Der Mann hat ein Geständnis abgelegt. Das Geld floss zwischen 2010 und 2015 von einer argentinischen Sport-Marketing-Firma an Fußballfunktionäre, unter anderem an den damaligen Präsidenten des argentinischen Fußballverbands. Die Bestechung habe sich um lukrative Aufträge gedreht, zum Beispiel für die Copa Americana, die Südamerikameisterschaft im Fußball also, sagt André Marti von der Bundesanwaltschaft.
Es ging einerseits um illegale Bestechungsschmiergeldzahlung mit Blick auf Medien- und Marketingrechte, aber auch darum, dass die Austragung verschiedener Turniere sichergestellt werden sollte durch Bestechungszahlungen.
Am Fall dran waren Bundesanwaltschaft und die US-Behörden. In den USA läuft ein Verfahren wegen der eigentlichen Bestechung. Die Bundesanwaltschaft in der Schweiz hat den Mann verurteilt, weil er gegen Meldepflichten im Bereich Geldwäscherei verstoßen hat und weil er Kontounterlagen absichtlich falsch ausgefüllt hat. 8.000 Franken Buße muss der Mann nun bezahlen. Hinzu kommt eine bedingte Geldstrafe von 30.000 Franken. Auch habe die Bundesanwaltschaft den Gewinn des Ex-Bankers in der Höhe von $650.000 eingezogen, sagt Sprecher Marti.
Sein Rechtsvertreter hat sich mit diesem Strafbefehl einverstanden erklärt. Deshalb ist dieses Verfahren rechtskräftig abgeschlossen.
Der Verurteilte hatte zuletzt bei der Bank Julius Baer gearbeitet. Die Bank sagt heute, sie habe den Mann vor 2 Jahren gekündigt. Eine interne Untersuchung habe gezeigt, dass es keine Mitwisser gegeben habe in der Bank. Das erste Schweizer Urteil im Fußball-Korruptionsskandal ist für die Bundesanwaltschaft bloß ein Zwischenschritt. 25 weitere Verfahren sind am Laufen, zum Beispiel gegen den früheren FIFA-Präsidenten Josef Blatter.
Der Fokus liegt klar auf den klingenden Namen. Also, wir haben ja bereits kommuniziert, dass beschuldigte Personen unter anderem der ehemalige FIFA-Präsident ist, in Deutschland Herr Franz Beckenbauer. Wir werden das mit Hochdruck vorantreiben,
sagt André Marti von der Bundesanwaltschaft. Undurchsichtige Zahlungen zwischen Fußballfunktionären sind im Visier der Ermittler. Weitere Bestechungen auch rund um Marketingrechte für Fußballturniere und auch die bis heute umstrittenen Vergaben der kommenden Fußballweltmeisterschaften an Russland und Katar.
Rendezvous 12.41 Uhr. So geht's weiter bei uns bis um 13 Uhr. Milliarden. Welche Milliarden? Wohin das Rettungsgeld für Griechenland vor allem fließt. Strom. Welcher Strom? Noch nie wurde in der Schweiz so wenig Strom produziert wie im Februar. Und dann zeichnen wir noch etwas im Rendezvous. Hohe Stirn, dann Kiefer, dreieckig und Augen. Augen, die leicht schielen. Et voilà, da haben wir ihn. Monsieur le Président Macron. Besuch bei den angehenden Pressezeichnerinnen in Paris, die das viel besser können. Einen Kredit von über 8 Milliarden Euro, so viel hat die Eurogruppe Griechenland gestern gewährt. Damit wachsen die Schulden des Landes auf rund 320 Milliarden Euro. Allerdings von den Krediten, die Griechenland seit Ausbruch der Finanzkrise bekommen hat, von diesen Krediten sieht die Bevölkerung nichts. Wirtschaftsredaktor Massimo Agostinis hat die Hintergründe.
Um das griechische Drama zu verstehen, lohnt sich ein Blick zurück. Bis 2007 gewährten französische und deutsche Banken Griechenland noch so gerne Geld. Man weiß heute, dass sie sich weniger dafür interessierten, ob das Land je in der Lage sein werde, die Schulden zurückzuzahlen. Ihnen reichte die Gewissheit, dass Athen die Zinsen dafür begleichen kann. Und das war lange Zeit der Fall. Bis zum Ausbruch der Finanzkrise. Da explodierten die Zinsen, Athen drohte der Bankrott. Und es bestand die Gefahr, dass auch französische und deutsche Banken, die den Griechen viel Geld ausgeliehen hatten, mit in den Strudel gerissen würden. Als damals die Euroländer und der internationale Währungsfonds IWF Griechenland mit einem ersten Kreditpaket unter die Arme griffen, ging es um die Rettung der französischen und deutschen Banken. Allerdings wären diese Kolosse ins Taumeln geraten, hätten sie möglicherweise das gesamte europäische Bankensystem in den Abgrund gerissen. Derart angespannt war die Lage damals. Da Banken und Wirtschaft eng verflochten sind, ging es auch um die Stabilisierung der gesamten europäischen Wirtschaft und damit der Löhne aller. Seither hat Griechenland 3 Rettungspakete mit rund 250 Milliarden Euro erhalten. Allerdings, mit dem Geld wird nicht das Leben der Griechen finanziert. Es dient hauptsächlich dazu, neue Kredite aufzunehmen, um alte Schulden zurückzuzahlen. Ohne diese Hilfe wäre Athen morgen bankrott. Bedingungslos erhält Griechenland das Geld nicht. Es muss massiv sparen. Bei den Löhnen, den Renten, den Staatsausgaben. Zwischen 2010 und 2013 lieferte es außerdem Deutschland 360 Millionen Euro an Zinsen ab. Seither sinkt die Zinslast. Die Euroländer und der IWF haben begonnen, die Rückzahlung der Kredite weit in die Zukunft zu verschieben. Und Zinsen muss das Land für die meisten Kredite auch erst ab 2020 zahlen. Damit soll dem Land Luft verschafft werden, damit die Wirtschaft wieder auf die Beine kommt. Das freilich passiert nur sehr langsam, da das Land gar keine richtige Wirtschaft hat und wegen eigener Versäumnisse kaum jemand investieren will. Der letzte Nacht gewährte 8 Milliarden Kredit wird also nicht der letzte sein.
Der Februar dieses Jahres geht als historischer Monat in die Schweizer Stromgeschichte ein. Das zeigen neueste Zahlen aus dem Bundesamt für Energie. Gleich mehrere Rekorde sind gebrochen worden. So hat man in unserem Land noch nie so wenig Strom produziert wie im Februar. Und die Behörden sind wegen dieser außergewöhnlichen Situation ziemlich ins Schwitzen geraten. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Dass der Februar zum Energierekordmonat geworden ist, hat viel mit der Entwicklung im Monat davor zu tun. Im Januar waren mit Betznau 1 und Leibstadt gleich zwei Atomkraftwerke außer Betrieb, erinnert sich Renato Tami. Er ist Geschäftsführer der Elektrizitätskommission ElCom, die im Auftrag des Bundes über die Stromversorgungssicherheit wacht. Zu den Ausfällen von zwei AKWs in der Schweiz kamen weitere Sonderfaktoren dazu.
Wir hatten im Januar eine außergewöhnliche Situation mit der grossen Kälte, die damals herrschte. In Frankreich waren ebenfalls etwa 20 Kernkraftwerke nicht am Netz.
Was dazu führte, dass in Frankreich akute Stromknappheit herrschte und die europäischen Strompreise massiv in die Höhe schnellten. Die Schweizer Stromproduzenten ließen sich diese Gelegenheit nicht entgehen, erinnert sich Patrick Morin von der nationalen Netzgesellschaft Swissgrid, die das Höchstspannungsnetz in der Schweiz betreibt. Die Speicherkraftwerke ließen in großen Mengen Wasser aus ihren Stauseen durch die Turbinen,
sodass der Füllstand der Speicherseen Ende Januar einen historischen Tiefstand erreichte. Die Schweizer Produzenten haben aufgrund der hohen Marktpreise vorwiegend Richtung Frankreich exportiert.
Bei der ElCom in Bern löste diese Nervosität aus, Geschäftsführer Tami.
Hier hatten wir ein Problem, das sich anbahnte in Bezug auf die Sicherstellung der Versorgung.
Die ElCom habe deshalb Anfang Februar die Marktakteure zusammengerufen und sie an ihre Rolle bei der Versorgungssicherheit erinnert. Die Öffentlichkeit hat von all dem kaum etwas mitbekommen. Erst jetzt zeigen neueste Zahlen des Bundesamtes für Energie zum Monat Februar, wie prekär die Situation damals gewesen ist. Nur gerade rund 3.500 Gigawattstunden Strom haben Schweizer Kraftwerke produziert, so wenig wie noch nie. Im Jahr zuvor waren es fast 1.500 Gigawattstunden mehr. Zu Stromausfällen ist es dennoch nicht gekommen. Zum einen sei es im Februar zum Glück wärmer geworden, sagt der ElCom-Experte, und
das System ist verhältnismäßig robust und das erlaubt uns bei solchen außergewöhnlichen Situationen sehr hohe Importe zu tätigen.
Was prompt geschah. Auch hier gab es einen neuen Rekord. Noch nie in der Schweizer Stromgeschichte war mit mehr als 2100 Gigawattstunden der Überschuss bei der Stromeinfuhr so groß wie im Februar 17. Ganz geheuer ist der Elektrizitätskommission die Sache dennoch nicht. Im Hinblick auf kommende Winter prüft die ElCom jetzt, wie es um die Verfügbarkeit des Netzes unter gewissen Stressfaktoren steht.
Da laufen zurzeit bei uns intern Berechnungen, wie weit solche Stresssituationen wie der Ausfall von grösseren Kernkraftwerken im Ausland oder eines grossen schweizerischen Speichersees, wie beispielsweise Grand Xans, wie hier die Netzverfügbarkeit besteht und wie die Versorgungssicherheit gewährleistet ist.
Denn der geplante Ausbau der erneuerbaren Energien wie Sonne und Wind, die sehr unregelmäßig anfallen, macht die Situation alles andere als einfacher.
Mossul, die umkämpfte Stadt in Irak. Während sich in der Altstadt die IS-Terroristen noch mit Waffengewalt wehren, geht ein Aufatmen durch die Quartiere auf der anderen Seite des Flusses. Nach 3 Jahren der Barbarei beginnt dort der Wiederaufbau. So soll zum Beispiel die Universität von Mossul im Herbst wieder ihre Tore öffnen und die braucht eine Bibliothek. Damit die zweitwichtigste Universität Iraks jungen Menschen wieder eine Perspektive geben kann, sammelt Ali Ghani Bücher. Philipp Scholkmann hat ihn in Erbil getroffen.
Ali Ghani spricht von der Liebe zu seiner Stadt, die heute so schwer entstellt ist, dem offenen Geist, der in Mossul einmal geherrscht habe. Dieser Handelsdrehscheibe mit jahrtausendealter Tradition. Mossul hatte eine urbane Kultur, sehr verschieden von jener der archaischen Stammesgesellschaften in den Wüstenstädten im Umland, über welche der Extremismus in die Stadt kam, sagt der 35-jährige Mossuler. Ali spricht von Kinos, Konzerten, von entspannten Abenden am Tigris im Kreis der Freunde. Daran war die letzten Jahre nicht mehr zu denken. Erst säte Al-Qaida Terror in der Stadt, dann übernahm IS die Macht vollständig. Die Dschihadisten verboten Konzerte, weil in ihren Augen gotteslästerlich, zwangen die Frauen ins Haus, drangsalierten überhaupt die Bevölkerung mit drakonischer Sittenstrenge, töteten oder vertrieben Kritiker und Andersgläubige. Die Universität als Ort der Wissensvermittlung, des kritischen Denkens war für die religiösen Fanatiker eine ganz besondere Provokation. Der Lehrbetrieb wurde zuerst reduziert, dann eingestellt. Die Dschihadisten steckten die Bibliothek in Brand mit zehntausenden Büchern, wertvollen Manuskripten, manche viele Jahrhunderte alt, unwiederbringlich verloren. «Es gibt kein Dokument, das unversehrt geblieben wäre», sagt Ali. Er hat selbst einen Abschluss in Computerwissenschaften der Universität Mosul. Vor 2 Jahren floh er aus der Stadt, um dem Terrorregime der Dschihadisten zu entkommen. In Erbil im benachbarten Kurdengebiet hat er Arbeit gefunden als Lehrer für Flüchtlingskinder aus Mosul. Die Flucht gelang erst nach mehreren Anläufen. Sie hat seine ganzen Ersparnisse aufgefressen. Mehr als $2000 hat Ali für Schlepper bezahlt, um dem Dschihadistenterror zu entkommen. Nun will er mithelfen, dass seine ehemalige Lehrstätte wieder zu Leben erwacht. Er hat eine Initiative gegründet mit Mitstreitern vor Ort, damit die Universität eine Bibliothek zurückerhält. Der Appell richtet sich an Universitäten und Kulturinstitutionen in aller Welt, gebrauchte oder neue wissenschaftliche Bücher nach Mosul zu spenden, damit die Universität wieder an ihre große Vergangenheit anknüpfen kann. Ein paar tausend Bücher sind schon zusammengekommen, sagt Ali. Andere warten in Sammelstellen in Europa. Das mächtige Hauptgebäude der Universität ist durch die Wucht der Kämpfe der letzten Monate eingebrochen. Das dokumentieren eindrücklich die Bilder der Stadt. 40.000 Studierende gingen einmal ein und aus, dort, wo heute ein Trümmerfeld ist. Geplündert durch die Dschihadisten, dann zerbombt durch die amerikanische Luftwaffe, die auf dem Campus ein Nest von Dschihadisten ausmachte. Aber nicht alle Gebäude sind unbenutzbar, sagt Ali. In einer guten Hälfte kann unterrichtet werden, wenn sie geputzt und hergerichtet sind. Die Aufräumarbeiten haben begonnen. Freiwillige, Studierende, Professoren machen sich dahinter. Sie sind fest entschlossen, aufs nächste Studienjahr im Herbst ihre Universität wieder zu eröffnen. Symbolisch hat der Unterricht sogar schon jetzt wieder begonnen, in Fakultätsgebäuden, die unversehrt blieben. Im benachbarten Kurdengebiet in Dohuk betrieb die Universität Mosul die letzten 3 Jahre eine Außenstelle. Viele studierten dort weiter. Ali ist überzeugt, die meisten Studierenden werden nach Mosul zurückkehren, wenn der Lehrbetrieb in der Stadt wieder ernsthaft beginnt. Da und dort gibt es inzwischen wieder Strom und Wasser im Osten Mosuls. Läden gehen wieder auf, Restaurants. Die Angst vor Anschlägen, dschihadistischen Schläferzellen, ist allerdings nicht ganz gewichen. Ali selbst verfolgt die Arbeiten vorwiegend vom benachbarten Erbil aus. Sobald das Erziehungsministerium in Bagdad ihm wieder eine Stelle in seiner Heimatstadt zuweist, will auch er nach Mosul zurückkehren. Auch die Professoren werden wiederkommen, wenn ein solcher Entscheid in Bagdad gefällt wird. Daran besteht kein Zweifel, sagt er. Die Bücher sind ihm ein großes Anliegen. Ali träumt aber schon von weiteren Initiativen, Konzertreihen von Kulturinstituten aus aller Welt, die Außenstellen in Mosul errichten würden, um der nordirakischen Metropole zu helfen, wieder zu sich selbst zu finden. Er ist nicht allein. Und vielleicht gibt es auch bald wieder entspannte Abende bei Musik am Tigris. Doch noch donnert vom westlichen Flussufer her der Lärm der Artilleriegranaten herüber. Dort verschanzen sich noch ein paar hundert Dschihadisten zwischen zehntausenden Zivilisten in einem dichten Geflecht von Altstadtgassen. Schätzungsweise 3 Quadratkilometer ist dieser letzte Rest des Terrorkalifats noch groß. Schlimme Tage stehen dort noch bevor, bis Iraks zweitgrößte Stadt den Extremisten vollständig entrissen ist.
Nahostkorrespondent Philipp Scholkmann hat uns diese Geschichte überspielt. Sie hören Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios in 7 Minuten 1 Uhr. Frankreich wählt am Wochenende das Parlament und Präsident Macrons «République en marche» dürfte nochmals triumphieren. Das gibt Arbeit für die Karikaturistinnen und Karikaturisten. Emmanuel Macron skizziert mit ein paar markanten Strichen. Gefördert sind besonders jene unter ihnen, die ihre Arbeit erst lernen. Pressezeichnung an der École parisienne des arts, graphique et narrativ. Simon Fatze hat die über 20-Jährigen im Unterricht in Paris besucht.
Eine kreative Gruppe junger Menschen sitzt an einem langen Holztisch, die Wände voller Zeichnungen. Alle grübeln über der Aufgabe, die ihnen Lehrer Gregory Plott gestellt hat. Greenpeace hat im Wahlkampf ein Plakat gegen den Front National an den Eiffelturm gehängt. Der 27-jährige Guillaume zeichnet Le Pen nun am Steuer des riesigen Schiffs Frankreich, das Greenpeace-Boote überfährt. Aber es fehlt etwas Entscheidendes, die Gefahr für Le Pens Frankreich. Es fehlt der Eisberg. Viele, die sich hier ausbilden lassen, möchten Comics zeichnen, Schönes illustrieren. Doch dabei führt kein Weg an der Politik vorbei. Da muss man Komplexes reduzieren. Eine große Herausforderung, die viele zunächst ablehnen, weiß der Leiter der Illustrationsschule, Michael Alouche.
On a des gens qui refusent la question politique.
Sie weigern sich total, Politisches umzusetzen. Dabei ist das zentral. Der politische Blick aufs Leben hilft dabei, mit Distanz die Dinge zu verstehen.
On leur demande simplement de pouvoir traiter de tout pour parler de tout. Et là, ça permet de poser des réflexions. Et ça, c'est vachement important, quoi.
Inzwischen können die neuen Auszubildenden die Protagonisten des Wahlkampfs auswendig, auch den neuen Präsidenten Macron.
Avec un gros front. Une mâchoire carrée, un peu en triangle, et puis je fais loucher aussi. Mais ça, c'est personnel. Voilà.
Mit hoher Stirn, dreieckigem Kiefer und ich lasse ihn etwas schielen, mein Student Schül. Doch den neuen Präsidenten hätten sie nur politisch vorgezogen. Zum Zeichnen ist er viel zu glatt.
Moi, j'adore dessiner Marine Le Pen.
Ich liebe es, Marine Le Pen zu zeichnen. Man kann ihr so wunderbare Details hinzufügen, man kann sie abscheulich machen, fleischfressend. Das amüsiert mich. Allerdings, es darf nicht zu plump sein, mahnt der Pädagoge. Sie mit Totenkopf darzustellen, wie es einige taten wegen ihres Hasses auf andere, entspricht nicht dem richtigen Ton. Und in Präsident Macron stecken auch Fallen. Der Bankier mit großer Zigarre und großer Nase, das kam schon schlecht an, wegen der Anlehnung an den Antisemitismus der 30er Jahre.
On a eu une polémique autour d'une caricature où on le mettait en banquier avec le gros cigare, etc. Et ça faisait penser tout de suite à une caricature des années 30.
Der Pressezeichner hat auch eine Verantwortung. Gute Kultur bedeutet auch, das Umfeld, auch das Historische zu kennen und sein Publikum. Nach anfänglicher Skepsis ist Grafikerin Alix nun auf den Geschmack der Pressezeichnung gekommen. Denn der schnelle Strich hat auch etwas Befreiendes. Es geht um Kommunikation, nicht um Ästhetik.
Ça déculpabilise un peu aussi du travail parfait. J'aime aussi cette énergie-là.
Seit einigen Jahren verlangt die Tagespresse wieder nach mehr Zeichnungen, nicht nur politischen. Etwas bebildern hilft oft verstehen. Dennoch wird keiner der neuen Studenten je von Pressezeichnungen leben können. Plantu, der große Karikaturist bei Le Monde, ist da die Ausnahme. Lehrer Greg aber bevorzugt andere.
Moi, je suis très Charlie Hebdo, on va dire. Donc, je pense qu'ils ont des, pour moi, les meilleurs dessinateurs qu'il peut y avoir en France. Malheureusement, il y en a quelques-uns qui sont plus là, dont deux qui étaient assez largement dans mes dessinateurs préférés. Voilà.
Die Zeichner von Charlie Hebdo, große Vorbilder. Doch sie wurden Opfer des Attentats 2015 und es ist noch immer schmerzhaft, darüber zu sprechen. Es hat sich auch sonst einiges verändert. Mit der schnellen Verbreitung über soziale Medien und der gewachsenen Intoleranz werde man sofort angegriffen.
On se rend compte qu'il y a des procès qui sont faits aujourd'hui très rapidement, que les gens sont attaqués parce qu'ils ont une opinion.
Dabei gäbe es nur die Grenzen des Gesetzes. Hass und Hetze bleiben tabu. Aber man darf sich nicht verbieten, albern und böse zu sein. Und das gibt es noch. Zum Glück.
Mais par contre, faut pas s'interdire. D'être bête et méchant aussi des fois, mais ça existe toujours, je pense, heureusement.
Simon Fatzer war in Paris. Gleich 1:1, Käse, Uhren und Banken, klar, das ist die Schweiz. Und diese Klischee-Schweiz stellt sich auch gerne aus. In Schaukäsereien, Uhrenmuseen und neuerdings auch in einem Finanzmuseum. Nur, wie stellt man Finanzen aus? Tagesgespräch gleich im 1.4. nach den Schlagzeilen dieses Mittags. Andrea Abbühl.
Der Bundesrat hat entschieden, dass er die neuen Waffenrichtlinien der EU in das Schweizer Recht übernehmen will. Dazu ist die Schweiz als Schengen-Staat verpflichtet. Bei der Übernahme soll auf Schweizer Besonderheiten Rücksicht genommen werden. Schweizer Krankenkassen müssten verschiedene alternative Behandlungsmethoden auch in Zukunft bezahlen. Seit 2012 muss die Grundversicherung unter anderem homöopathische Leistungen übernehmen. Die Regelung war befristet, jetzt wird sie definitiv eingeführt. Die SBB will vorerst nicht mit Uber zusammenarbeiten. Sie verzichtet bis auf Weiteres darauf, den Fahrdienstvermittler Uber in ihre Reiseplaner-App zu integrieren. Dies nach Kritik von Gewerkschaften an einer solchen Zusammenarbeit.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.